Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema des Gottesdienstes, Dienst für den Herrn, habe ich uns eine Perikope, einen Abschnitt aus dem Alten Testament mitgebracht, die einen ganz besonderen Dienst zeigt, den der Prophet Jeremia tut. Wir wollen hören auf Jeremia 13, die Verse 1 bis 11. So sprach der Herr zu mir: Geh hin und kaufe dir einen leinenen Gürtel und gürte damit deine Lenden, aber lass ihn nicht nass werden. Und ich kaufte einen Gürtel nach dem Befehl des Herrn und gürtete ihn um meine Lenden. Da geschah des Herrn Wort ein zweites Mal zu mir: Nimm den Gürtel, den du gekauft hast und um deine Lenden gegürtet hast, und mach dich auf und geh hin an den Euphrat und verstecke ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und versteckte ihn am Euphrat, wie mir der Herr geboten hatte. Nach langer Zeit aber sprach der Herr zu mir: Mach dich auf und geh hin an den Euphrat und hol den Gürtel wieder, den ich dich dort verstecken ließ. Ich ging hin an den Euphrat und grub nach und nahm den Gürtel von dem Ort, wo ich ihn versteckt hatte. Und siehe, der Gürtel war verdorben, sodass er zu nichts mehr taugte. Da geschah des Herrn Wort zu mir: So spricht der Herr, ebenso will ich verderben den großen Hochmut Judas und Jerusalems. Dies böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern nach seinem verstockten Herzen wandelt und anderen Göttern folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Es soll werden wie der Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Denn gleich wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und Ehren. Aber sie wollten nicht hören. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns dieses Gleichnis, diese Handlung von Jeremia, wie den Gürtel dort vergraben hat, Herr, und du willst zu uns sprechen über das, was Jeremia hier getan hat, zu unserem Dienst. Wir wollen uns darüber jetzt Gedanken machen in der Predigt, was es heißt, für dich Dienst zu tun. Und wir wollen schauen auf das, was Jeremia getan hat, als er den Gürtel vergraben hat, was das uns zu sagen hat für unser Leben, für unsere Nachfolge und für das, was wir zu tun haben in deinem Reich. Und damit wir das erkennen können, damit wir das verstehen können, damit wir das annehmen und umsetzen können, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, für diese Predigt, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel wird sehr häufig über Kleidungsstücke gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema, an dem Gott immer wieder zentrale theologische Dinge erklärt. Also denken wir zum Beispiel 1. Mose 3 bei der Vertreibung aus dem Paradies, da ist es Gott selber, der die nackten Menschen Adam und Eva bekleidet mit Fellen. Haben wir schon mal darüber gesprochen, was das bedeutet, und Predigt auch gehalten, dass das eine Abschattung des Kreuzes ist, was man darin erkennen kann. Das ist keine nebensächliche Bemerkung, das ist etwas ganz Zentrales, Evangelium im Alten Testament. Elia, der große Prophet, der trug wie jeder Prophet einen Prophetenmantel, und dieser Mantel hat eine besondere Funktion, das wissen wir aus dem Kindergottesdienst halt nicht, wie er dann den Mantel nimmt und schlägt auf den Jordan und der teilt sich. Und als er dann am Jordan entrückt wird vom Herrn, da bekommt Elisa, sein Nachfolger, ein Teil seines Mantels, da geht der Geist über, das ist was ganz Besonderes, dieses Kleidungsstück, ganz, ganz besondere Erzählung. Wir wissen vom Gewand Jesu unterm Kreuz, da sind die römischen Legionäre, die zerteilen es nicht, dieses Gewand. Auch da habe ich schon mal eine Predigt hier von dieser Kanzel darüber gehalten, über das Gewand, das nicht zerteilt wird, währenddessen der Hohepriester sein Gewand zerreißt, als er vor Jesus steht und ihn verflucht. So ein Kennzeichen, wer der wahre Hohepriester ist, weil im Alten Testament gesagt wird halt, dass das Gewand eines Hohepriesters aus einem Stück sein muss, das darf nicht zerrissen sein. Ein ganz wichtiges Element in der Passionsgeschichte. Immer wieder in den Erzählungen Jesu halt, denken wir an den blinden Bartimäus, als er den Ruf Jesu bekommt, da muss er seinen Mantel abwerfen. Da muss er, das ist ein Zeichen für die Sicherheit, sein Kleidungsstück zurücklassen und dann zu Jesus kommen halt. Oder eben auch in der Lesung, in der ersten, bei der Fußwaschung Jesu, da wird ausdrücklich Wert darauf gelegt, dass das nicht von Jesus gemacht wird, als er angezogen ist, sondern er legt sein Obergewand an, er nimmt seinen Schurz, er steht da halbnackt vor den Jüngern und mit seinen Kleidern wäscht er und trocknet dir die Jünger ab halt. Also wiederum etwas ganz Wichtiges, dieses Thema Kleid, und es wird dann noch dichter, wenn wir denken an die Verklärung. Wie sehen Sie Jesus dort in weißem Leinen, heller als irgendein Walker es machen kann? Auch später in der Offenbarung wird vom Herrn gesagt, wenn er dann kommt zur Endschlacht, weiß, leuchtende Kleider, die er anhat. Und auch die zu ihm gehören, sie haben eben das Kleid des Heils an. Das ist so ein eigenes Thema, habe ich auch schon darüber gepredigt, im Alten Testament in Jesaja 61 angekündigt. Die Kleider des Heils, die wir angezogen bekommen, die symbolhaft machen, was passiert, wenn wir das Blut Jesu über uns haben, die uns reinwaschen, dass wir dastehen. Matthäus 22 bei der Geschichte vom königlichen Abendmahl, da guckt der Herr, wer hat denn alles so ein Kleid an? Das einer, der hat dieses Kleid nicht an, der fliegt raus, der muss in die Hölle. Also Thema Kleid, und ich könnte jetzt hier noch weitermachen. Ganz wichtiges, ganz zentrales Thema Kleider, Kleidungsstücke halt. Und auch heute geht es in dieser Geschichte um ein Kleidungsstück. Das sagt Gott für diese Zeichenhandlung, dem Jeremia, kauf das, vergrab's, grab's wieder aus. Und dann macht er deutlich, was das bedeutet, so wie das der leinene Gürtel verdorben ist, so ist eben Israel verdorben. Ich habe sie ganz nah mich rangelassen, sie waren Teil von mir. Sie waren mir ganz, ganz nah, aber durch ihren Ungehorsam, durch ihre Abgötterei haben sie das verloren. Es ist ein Kleidungsstück, und ich könnte jetzt vieles über das Kleidungsstück sagen, da könnte man eine eigene Predigt halten, aber ich möchte, weil Thema ja heute Dienst ist, von diesem Kleidungsstück, von diesem Gürtel ausgehend, einmal gucken, was es heißt, für den Herrn zu dienen. Denn das können wir auch an diesem Kleidungsstück mittelbar lernen und sehen. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, vom Gürtel Jeremias. Ein Kleidungsstück lehrt den Dienst für den Herrn. Und es sind 5 Punkte, die wir aus diesem Text sehen können, was uns gesagt wird über den Dienst, den Jeremia getan hat, aber was wir eben auch verallgemeinern können für jeden Dienst im Reich Gottes für den Herrn und was es eben auch für uns bedeutet. 5 Punkte. Erstens möchte ich sprechen vom Nicht-Überblicken des Dienstes. Zweitens von der Härte des Dienstes. Drittens von der Dauer des Dienstes. Viertens von der Individualität des Dienstes und fünftens von der Unvereinbarkeit des Dienstes. Das erste, vom Nichtüberblicken des Dienstes. Ja, da kriegt der Prophet einen Befehl von Gott. Kauf einen Gürtel. Also Jeremia hat eine Menge Befehle bekommen, wenn ihr mal das Buch durchlest halt. Also er kriegt immer gesagt, geh dahin, predige dort, mach dieses. Aber jetzt kriegt er einen ganz besonderen Befehl. Kauf einen Gürtel. Es ist, wozu, warum? Jeremia fragt nicht, da steht da nur drin, ich bin hingegangen, habe einen Gürtel gekauft. Das war es erstmal. Wofür der gebraucht wird, ist ihm nicht klar. Jetzt hat er den Gürtel, den bindet er auch um, läuft mit dem Gürtel rum, wozu und warum auch immer, hat halt diesen Gürtel. Oh, verstanden hat er das nicht vermutlich, aber er trägt ihn. Er macht das, was Gott sagt. Dann kommt eine ganze Zeit später der Auftrag, jetzt geh mit diesem Gürtel an den Euphrat. Hä? An den Euphrat? Wozu? Aber der marschiert los. Geht zum Euphrat und dann am Euphrat verbuddelt er diesen Gürtel. Hätte die auch am Jordan verbuddeln können in Jerusalem. Er muss zum Euphrat gehen. Überblickt er nicht, warum, ist klar. Dann wieder zurück. Und dann ist dieser Gürtel lange, 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 lange Zeit da. So steht das hier, eine lange Zeit vergraben. Vermutlich mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Jeremia hat ja sehr lange gewirkt, halt, das ist ja fast ein halbes Jahrhundert, wo er Dienst tut unter sehr vielen verschiedenen Königen. Und irgendwann kommt der nächste wieder ab nach Euphrat, da wo du gewesen bist. Hat auch nicht verstanden, wo das ist, bis denn letztlich das Wort ihm das erklärt, das ist eine Zeichenhandlung. Damit sollst du das verstehen. Aber Herr, das hättest du mir doch auch so erklären können in 3 Sätzen, ich hätte es ja auch begriffen halt. Nein, er muss diesen Dienst tun in dieser besonderen Weise. Und da bin ich ganz, ganz sicher, dass er das nicht überblickt hat, wozu das war, als er mitten in diesem Dienst stand. Er hat es nicht überblickt. Und das ist etwas, was wir für den Dienst Gottes immer wieder wissen müssen. Wir überblicken ganz häufig nicht für den Moment, warum wir dieses oder jenes tun sollen, warum dieses oder jenes jetzt passiert. Wir haben es eben in der ersten Lesung auch gehört, als Jesus den Jüngern die Füße wischt. Da ist Petrus, spätere Leiter der Gemeinde, ist nicht irgendjemand, der checkt überhaupt nicht, was da passiert. Hallo, dreimal wendet er ein, so geht's nicht, das soll ja nicht sein, halt, so funktioniert ja nicht. Nicht du musst mir die Füße waschen, ich umgekehrt. Der überblickt gar nicht, das sagt Jesus auch. Ihr begreift das jetzt nicht. Und so ist es im Dienst, sowohl von dem, was Jesus an uns tut, aber vor allen Dingen auch immer wieder an dem, was wir tun oder auch was andere tun. Das ist ganz interessant, wenn man da erstmal einen Blick dafür bekommt, dass eben Menschen Dinge nicht verstehen, warum sie Dinge zu tun haben oder warum andere Dinge im Reich Gottes tun. Als Maria kommt und Jesus in Bethanien salbt, da bricht sie ja so ein kostbares Fläschchen Nardenöl kaputt. Und da regen sich die Jünger auf und sagen, ja, das ist ja unfassbar. Das Ding ist ein ganzes Jahresgehalt wert, 300 Silbergroschen. Da hätte man so viel Arme mit versorgen können. Das wäre doch viel sinnvoller gewesen halt. Ne? Und schimpfen diese Frau. Und Jesus muss dann intervenieren und sagt halt, sie hat meinen Leib im Vorhinein gesalbt für mein Begräbnis halt. Und ihr versteht das jetzt nicht, was hier passiert. Leute überblicken das nicht im Dienst, warum sie Dinge tun. Hananias, das ist der, der den Auftrag kriegt, sich um den Saulus damals zu kümmern, der die Gemeinde verfolgt. Klarer Befehl von Gott und Gott sagt ihm, geh hin, den hat es erwischt, der ist da blind, den musst du nehmen, zu dir nehmen, den musst du das Evangelium erklären. Und dann berichtet das die Bibel, das sagt der Hananias, Herr, hier liegt ein Fehler vor, irgendwie bei der Buchhaltung, hier hast du den Falschen erwischt. Das ist der größte Drecksack, den du hier gemacht hast, halt, ne? Verfolger unserer Gemeinde, halt, der hat so viel umgebracht und sowas. Das funktioniert nicht, er versteht das nicht. Warum denn dahin zu diesem Typen halt, doch nicht dem? Und dann muss Gott es ihm nochmal erklären. Der überblickt das nicht, was aus diesem Paulus wird dann später. Das sagt ihm dann Gott, ne? Das wird das Werkzeug werden, mit dem ich vor Könige und vor Mächtige gehe und ich werde mein Evangelium bringen vor die Menschen. Aber Hananias hat es nicht überblickt, den Dienst. Oder Tertius, der den Römerbrief, wir haben ja eben Römerbrief gehört hier in der zweiten Lesung, das ist ja der, der den Römerbrief schreibt. Also Paulus hat ihn konzipiert, hat ihn diktiert, aber er war Schreiber. Schreiber war damals ein eigener Beruf. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über diesen Tertius halt, was es heißt, dass der sich da zur Verfügung stellt. So, und können wir uns vorstellen, wenn dann abends, was weiß ich, Tertius war ein Sklave, Paulus gekommen ist und hat dann den Römerbrief diktiert und glaubt mit dem Griechischen, das sind Sätze, die gehen dann schon mal so über 5, 6 Seiten, wenn der diktiert hat und du musst damit zum Gänsekiel so ein bisschen, das ist nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Und ich will nicht wissen, was der Tertius manchmal gedacht hat. Aber was aus diesem Brief geworden ist, wer sich darüber alles bekehrt hat, ein Augustin, ein Luther, ein John Wesley, wer alles daraus gezogen hat, was daraus wurde, das hat der Tertius nicht gesehen. Der hat nur gesehen, oh, ganzen Tag gearbeitet, jetzt kommt der Paulus schon wieder angewackelt, jetzt kann ich hier schon wieder schreiben, oh meine Güte. Ob der das immer gerne gemacht hat, ich mache mal ein Fragezeichen hinter, er hat es nicht überblickt, aber er hat es getan. Auch wenn er nicht verstanden hat, was Gott damit tut. Jetzt könnte ich viele weitere Beispiele bringen, halt, wie das ist. Wir überblicken es nicht. Aber er hat einen Plan. Das Entscheidende ist, wenn er einen Befehl gibt für unseren Dienst, dann machen wir das. Wenn der sagt, kauf einen Gürtel, das ist jetzt wichtig fürs Reich Gott, kaufen wir einen Gürtel. Wenn er sagt, ab zum Euphrat, gehen wir zum Euphrat. Wenn er sagt, schreib diesen Römerbrief, schreiben wir das. Wir überblicken es nicht. Wir sind nicht diejenigen, die sagen können, heute pflanzen wir irgendetwas im Reich Gottes, damit es in 10 Jahren dieses oder jenes tut. Das können wir nicht. Wir überblicken unseren Dienst nicht. Wir sind nur gehorsame Knechte. Wir sind Glied in einem großen System, wo unser Herr und Meister die Befehle gibt und wir sie umsetzen. Auch wenn wir sie nicht verstehen, wenn sie vielleicht nicht vergnügungssteuerpflichtig sind, wenn sie nicht angenehm sind, wir sind gehorsam. Aber das müssen wir wissen als erstes, und das dürfen wir lernen an diesem Gürtel, wie der Erwerb des Gürtels von Jeremia nicht begriffen wird, was das bedeutet zu Anfang. So überblicken wir auch häufig nicht das, was in unserem Dienst passiert. Das ist das Erste, was wir lernen dürfen, das Nicht-Überblicken des Dienstes. Zweite, was wir lernen dürfen für den Dienst, dass er hart ist. Der Dienst für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus ist hart. Also das Kaufen war das eine. Also da ist auch ein gewisses finanzielles Engagement gefragt, aber das wird er vermutlich hat stemmen können, zumindest wird er nicht davon beredet, aber manchmal ist es auch hart, was Gott uns finanziell abverlangt, berichtet die Bibel drüber beim reichen Jüngling, da soll er alles abgeben. Und zu dem Dienst ist er nicht bereit. Da sagt er, nein, danke, ab sofort ohne Jesus Christus. Aber die Härte, von der ich hier spreche, ist nicht die finanzielle Härte, dass er diesen Gürtel kaufen muss, nein, er muss diesen Gürtel ja irgendwo hinbringen. Das Kaufen war das eine, aber jetzt muss er an den Euphrat. Vermutlich ist er auch in die Gegend von Babel, wo später dann das Volk deportiert wird. Und dann reden wir einfach mal von so einer Strecke, Luftlinie, von knappen 1000 Kilometer Luftlinie. Das heißt, du kannst ja nicht geradeaus gehen. Und dann muss er hingehen, einmal hin, einmal zurück und später nochmal hin und wieder zurück. Und zur damaligen Zeit, ohne Google Maps, ohne irgendwelche Dinge, du musstest alles mitnehmen, was du brauchtest, dein Geld für die Unterbringung, dein Essen halt. Wenn du da so, ich sag mal, 30 Kilometer am Tag geschafft hast bei den schlechten Straßenverhältnissen, dann bist du weit gekommen. Aber da bist du schon mal mindestens anderthalb Monate eine Strecke unterwegs. Und dann bei der Hitze, bei den Räubern, die Leute, die du dann aufsuchst, die sprechen deine Sprache nicht, du weißt nicht, wo es hingeht halt. Ne? Das ist schon hardcore. Das ist hart, richtig körperlich hart, was Jeremia hier abverlangt wird. Und wenn ihr das Jeremia-Buch kennt, dann wisst ihr ja, dass das fast noch die Kleinigkeit ist. Jeremia ist der Prophet, der vielleicht mehr gelitten hat als alle anderen. In diesen fast 5 Jahrzehnten für den Herrn Härte über Härte. Es gibt ein eigenes Buch in der Bibel, die Klagelieder. Einfach weil der Dienst so hart war. Es gibt im Buch Jeremia die sogenannten Konfessionen. Das sind Klagepsalmen, wo er das alles beklagt. Er beklagte, dass die Menschen um ihn herum ihn hassen. Gott gibt dir einen Auftrag, du darfst in kein Trauerhaus gehen, du darfst dich nicht mit den Freunden bei der Hochzeit, du musst dich separieren. Du darfst auch nicht heiraten, das kriegt er auch verboten. Du darfst keine Frau haben, das, was dir abverlangt wird, wird so hart, da kannst du nicht eine Familie mit belasten halt. Zeichen, du gehst alleine. Das beklagt er. Der verflucht den Tag seiner Geburt, so schlimm ist das, was ihm abverlangt wird. Und dann bleibt das Gericht, das er immer wieder ankündigt, aus. Er sagt dem Volk, das, was passieren wird, und die lachen ihn aus. Wo ist denn dein Gericht? Wo ist denn dein Gericht? Es kommt schließlich und endlich, aber nach langer Zeit kommen wir gleich im dritten Punkt zu. Das ist knallhart, was er erleben muss. Der wird verhaftet, der wird verfolgt, gefoltert. Als dann schließlich Jerusalem zerstört wird halt und er da ist und eigentlich ein gutes Standing hat, da verschleppen sie ihn dann nach Ägypten halt und dann verliert sich seinen Weg halt. Furchtbare Härte, die er durchzumachen hat, im sozialen Bereich, im persönlichen, aber eben auch hier bei dem Gürtel. Einfach mal sagen, mach da mal 4000 Kilometer zu Fuß halt, zweimal hin und zurück an den Euphrat. Das ist dein Dienst. Und er macht ihn. Und so ist es immer wieder für die Propheten gewesen im alten Bund, so ist es gewesen auch im neuen Bund für die Apostel. Der Dienst für unseren Herrn und Heiland Christus ist, wenn du ihn richtig machst, hart. Die Apostel, denen Jesus die Füße gewaschen hat, sind alle dem Märtyrertod gestorben, wurden alle umgebracht. Da hat es nicht irgendwie ein Häuschen, eine Rente und sonst was gegeben, sondern die sind alle gestorben um des Evangeliums willen. Zersägt, gekreuzigt, verbrannt, mit der Lanze durchbohrt, alles Mögliche. Lediglich von Johannes dem Evangelisten wissen wir es nicht, aber von dem wissen wir, dass er auch in die Verbannung gekommen ist, von dem wissen wir nicht, wie er geendet ist. Härte des Dienstes. Apostelgeschichte liest, was Paulus abverlangt wurde in diesem Dienst. Er schreibt das manchmal in diesen Leidenskatalogen halt, ne, wie oft er verhaftet wurde, wie oft er geprügelt wurde mit all diesen Dingen. Wenn du es richtig machst im Reich Gottes, dann wird es richtig hart. Das müssen wir wissen. Also so, Nachfolge mit angezogener Handbremse, das funktioniert. Überall wegducken, wo es unangenehm wird und so, das ist kein Problem. Aber wenn das, was wir eben in Römer 12 gehört haben, sei brennend im Geist, dann fliegen dir die Brocken um die Ohren. Im Persönlichen, im Sozialen, im Körperlichen. Jetzt nicht irgendwie so eine masochistische Theologie von mir, so sagt Jesus, so sagt die Bibel. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Oder Lukas 21, ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Man wird einige von euch töten und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen und kein Haar von eurem Haupt jedoch kann verloren gehen, wenn ihr standhaft seid. Also das ist der Punkt, zu sagen, das müssen wir wissen, so sagt es Jesus. Wenn du es richtig machst, dann wird es wehtun. Dann ist Nachfolge hart. Ihr könnt in der Kirchengeschichte gucken, alle Männer Gottes oder Frauen Gottes, die es richtig klar gemeint haben, die sind an die Grenzen gekommen. Für die war es hart, mit all dem, was da passiert ist. Und das hat damit zu tun, weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern in ganz andere Zusammenhänge hineingenommen werden. Vor einigen Jahren war ein Freund von mir, der ist sportlich, der klettert gerne auch auf Berge, war der im Himalaya. Dann hat er so eine Expedition mitgemacht und dann hat er erzählt, wie er in die Todeszone gekommen ist. Also Bergsteigen so bei 3.000, 4.000 Meter, das ist alles Kindergeburtstag, aber ab 7.000 Meter sprechen die Bergsteiger von der Todeszone. Und so über 8000, da kriegst du kaum mehr Sauerstoff, kannst du sogar nicht richtig atmen. Das ist brutal. Du kannst so fit sein, wie du willst, aber dein Körper hat keinen Sauerstoff. Das wird richtig hart. Todeszone. Wenn du richtig Bergsteiger bist, nicht jetzt so ein bisschen hier, was weiß ich hier, da auf dem Feldberg kletterst oder so, sondern sagst wirklich die hohen Berge. Und genauso ist es in der Nachfolge Jesu Christi. Todeszone, wenn du es richtig machst. Weil hier geht es auch um Leben und Tod. Härte des Dienstes. Weil da ist einer, der schießt gegen uns. Der Widersacher. Und bei all dem Wunderbaren, das es in der Nachfolge gibt, und ich kann jeden nur ermutigen, Dienst für Jesus zu tun, das ist gar keine Frage. Aber das muss man auch den Leuten klar sagen. Das andere gehört mit dazu. Ich erlebe das immer wieder, dass mir auch Brüder schreiben, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, funktioniert nicht mehr. Sage ich, logisch. Das hat ja nichts mit Burnout oder sonst was zu tun. Das ist die normale Todeszone, in die du reinkommst, wenn du es ernst meinst mit Jesus Christus. Dann wird es hart, das kostet Kraft, das geht ganz tief hinein. Alles andere ist nur angezogene Handbremse. Die Härte des Dienstes. Ich war letztes Jahr in der Bibelschule, habe dann einen Vortrag gehalten über Pfarrer sein, so einen ganzen Vormittag halten. Und dann haben dann die jungen Bibelstudenten gesagt, ja, aber Herr Latzow, das geht doch gar nicht mit den Dingen und sowas und Achtsamkeit und was man alles mit sich machen muss. Da habe ich denen knallhart gesagt, vergesst das alles. Wenn ihr im Reich Gottes wirklich hauptamtlich dienen wollt, dann wird es richtig hart werden. Und wenn du da von vornherein schon anfängst mit Achtsamkeit und ich muss meine Auszeiten und muss dieses und jenes und man muss aufpassen, dass kein Burnout ist, vergiss es, da bist du nicht geschickt fürs Reich Gottes. Reich Gottes heißt rangehen und wirklich auch verbrennen. Nicht verrosten, sondern verbrennen. Brennen für den Herrn, so steht es in der Bibel. Jeremia, der hat nicht gesagt, oh, hier muss ich aber zurück und hier kann ich nicht mehr. Sondern der hat die Härten des Dienstes getan. Der hat sie auch ausgesprochen, aber der hat sie getragen. Und das müssen wir wissen für den Dienst, dass der Dienst für Jesus Christus Härten hat. Ein drittes, was wir lernen dürfen, neben den Härten, es geht um die Dauer des Dienstes. Der Dienst für den Herrn ist kein 100-Meter-Lauf, das ist ein Marathonlauf. Das geht über lange Zeiten. Jeremia 13,6 heißt es hier, nach langer Zeit aber sprach der Herr zu mir, mach dich auf und geh hin an den Euphrat. Viele Dinge brauchen sehr, 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 sehr lange im Reich Gottes, so auch hier. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viele Jahre es gewesen ist, dieser Gürtel dort am Euphrat in dieser Felsspalte, in dieser Erde dann da verbracht hat, wo er dann vergraben war, aber es ist lange Zeit. Und so ist vieles, was wir im Reich Gottes machen. Wir machen etwas und für den Moment passiert nichts, das ruht quasi. Und dann kommt es erst zum Vollzug, dass Gott erklärt, warum es so ist oder dass etwas aufgeht, dass es Frucht bringt. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wir machen das, was Gott sagt, und haben dann auch die Ausdauer, das zu tragen. Auch das finden wir in der Bibel immer wieder, dass die Dinge im Reich Gottes lange dauern. Dass es dauert, dass es nicht nur lange Wege sind, die wir zu gehen haben, sondern dass wir auch einen langen Atem von der Zeit brauchen. Mose in der Wüste. Also ja, das ist ein Weg von Ägypten bis ins gelobte Land und auch so mit mehreren hunderttausend Menschen. Das dauert eben ein bisschen, aber so in einem Vierteljahr schafft man das dann locker, dass man da wäre. Aber es ist nicht ein Vierteljahr, es ist nicht ein halbes Jahr. Es werden 40 Jahre. 40 Jahre muss er mit dieser Truppe durch die Wüste gehen. 40 Jahre, bis er hinkommt und dann kann er selber noch nicht mal rein. Elia, als er dort am Karmel gewesen ist und dann zusammenbricht, auch die Härte des Dienstes, dann muss er 40 Tage durch die Wüste gehen, auch eine ganz, 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 ganz lange Zeit, bis denn der Herr ihm erscheint am Horeb und ihn dann ganz neu zurüstet. Das sagt Gott ihm auch, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir, das wird lange dauern. Bei Elia immer wieder die langen Zeiten, 3,5 Jahre regnet es nicht, wo nichts passiert, er sich verbergen muss halt. Ne? Das passiert nicht von heute auf morgen. Paulus, als der sich bekehrt hat, dann kommt er ja nach Jerusalem, da kümmert sich dann der Barnabas um ihn halt und der sieht, was das einfach für ein Typ ist, aber dann verschwindet Paulus für 12 Jahre in der Versenkung. Von dem hören wir und sehen wir nichts mehr. Als dann Barnabas eines Tages nochmal in Antiochia ist, wo er rausgeschickt von der Gemeinde, da geht er weiter und sucht Paulus und findet ihn. Nach 12 Jahren bringt er ihn wieder zurück und dann erst beginnt der große Dienst des Apostel Paulus. Nicht direkt. Der bekehrt sich um 35 nach Christus, aber die erste Missionsreise, die ist 47 oder 48 nach. Das ist lange Zeit, die es braucht. Lange Atem, lange Dauer des Dienstes. Viele Dinge, die sind nochmal nicht auf 100 Meter angelegt, sondern eben auf 42 Kilometer. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen, gibt so eine wunderbare Reihe, ältere Reihe aus dem Brunnenverlag, die heißt Zeugen des gegenwärtigen Gottes. Zeugen des gegenwärtigen Gottes, da werden so Biografien von Männern und Frauen beschrieben, halt, die Gott gedient haben. Und kann man alles im Internet runterladen, die sind mittlerweile alle digital gestellt, sind ganz fantastische Dinge, sind irgendwie, was ich, 40 Biografien, die dort beschrieben sind. Und da habe ich nochmal die Biografie von Ludwig Nommensen geschrieben, dem Missionar der Batak. Und wie lange der gebraucht hat nach der ersten Taufe, bis da irgendwie was weitergegangen ist, was für eine Ausdauer, wie viele Rückschläge. Aber der ist treu dran geblieben halt. Und das müssen wir wissen für unseren Dienst. Es dauert manchmal sehr, 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 sehr lange. Für die Gebete, die wir sprechen, für unsere Kinder, für unsere Enkel, für unsere Patenkinder. Manchmal nicht nach 10 Jahren, nicht nach 20 Jahren, manchmal erleben wir es schon gar nicht mehr, dass die sich bekehren und zum Herrn kommen. Trotzdem bleiben wir dran im Gebet. Und vielleicht ist ja auch bei dir so ein Gebetswunsch, wo du schon lange, lange betest. Bleib dran, es dauert manchmal. Auch die Dienste, die wir tun, wo wir sagen, ich mache es ja schon so lange. Und nie werde ich richtig gewertschätzt in der Gemeinde. Nie passiert irgendwas so richtig, was ich erlebe. Wenn der Herr dich dahingestellt hat, weitermachen. Übrigens auch unser gesamtes Warten auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Er hat ja verheißen, er kommt wieder. Wenn diese ganze Sache mit dem Reich Gottes seinen Abschluss findet hier auf Erden und die Erde den Abschluss findet, auch das dauert ja. Weil Gott Gnade hat, immer noch möchte, dass noch mehr zum Glauben kommt, zieht das immer weiter hinaus und es dauert. Und da müssen wir dann einfach auch Geduld haben. Das ist eine ganz wichtige Tugend in der Bibel zu sagen, dass wir Geduld haben, wenn der Dienst länger dauert. Und dass wir dann nicht hinschmeißen und sagen, jetzt mache ich nicht mehr, das hat zu lange gedauert. Nein, auch wenn es länger dauert, wir machen treu unseren Dienst weiter, so wie Jeremia das hier mit dem Gürtel gemacht hat. Ein viertes, was wir lernen dürfen über den Dienst, das ist die Individualität des Dienstes. Jeremia kriegt hier einen ganz besonderen Auftrag. Kauf den Gürtel. Schnall ihn dir um, geh mit dem Gürtel, bring ihn an den Euphrat und dann buddel ihn wieder aus und damit will ich dir was zeigen. Diesen Dienst mit einem Gürtel, mit diesem Kleidungsstück hat nur dieser eine Prophet. Das ist ein ganz individueller Auftrag, den hat er zu machen. Das ist sein Job, den muss er machen. Neben all den anderen Dingen, mit all den Härten, aber das ist seine Sache, ganze Individualität des Dienstes. Ein Jesaja, ein Hesekiel, ein Daniel, ein Jonah haben damit nichts zu tun. Die haben nie mit einem Gürtel, mit so einem Kleidungsstück gearbeitet, nur er. Als könnte man sagen, meine Güte, mir verlangt der Herr wieder so viel ab. Mit dem Gürtel. Diese weite Reise da, ne? Wenn jetzt Jeremia so ein bisschen irdisch denken würde und fleischlich. Nur ich und die anderen, die haben ja so ein tolles Leben und denen geht es ja so gut. Mit ihren Diensten halt. Und ich, wo bin ich denn? Am Mittwoch werden wir eine Bibelstundeneinheit beginnen zu den Propheten. So allgemeiner Überblick werden wir mal machen. Das werden so 19 Einheiten werden halt. Und da werde ich so jeden einzelnen Propheten oder die meisten so ein bisschen beleuchten. Und wenn man da so ein bisschen das mal guckt, da weiß man, die haben zwar nicht den Dienst dieses Gürtels gehabt, was schwer war, wo er einen langen Weg machen musste, sondern die haben andere Dinge gehabt, die hart waren, die in ihnen abverlangt waren. Also beispielsweise der Jesaja, der muss keinen Gürtel kaufen, der muss auch nicht an Euphrat laufen, aber da sagt irgendwann Gott zu ihm, du musst jetzt 3 Jahre nackt und barfuß rumlaufen, zum Zeichen dafür, dass der König von Assyrien die Gefangenen Ägyptens wegführen wird. Das ist dein Job. Richtig demütigend für die damalige Zeit. Du musst nackt durch Jerusalem laufen. Das war seine Aufgabe. Ganz individuell für Jesaja. Das musste Jeremia nicht machen. Daniel, der musste auf seines Zeugnis in die Löwengrube. Das war sein Job. Da musste er hinein. Auch das ist nur ihm abverlangt worden. Hosea, der wird gerufen, der muss eine Hure heiraten. Der darf nicht sagen, ah, ich verliebe mich hier so in meine Mitschülerin und sowas und dann machen wir, nein, sagt, du musst so ein richtig verdorbenes Weib heiraten, das ist ein Zeichen dafür. Das ist das, was ihm abverlangt wird. Aber nur ihm, von niemand anderem wird das berichtet, dass er sagen muss, er muss dann eine Prostituierte heiraten. Petrus, als da Jesus auferstanden ist nach dem österlichen Fischzug, sagt Jesus ihm, wie er sterben wird, was ihm abverlangt wird, wie hart das werden wird für ihn. Und das nimmt Petrus an. Und dann guckt er aber, wie Jesus neben Johannes sitzt und sagt, Herr, was ist aber mit dem denn da? Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Knallharte Abfuhr. Wisst ihr, wir sind häufig im Reich Gottes so, dass wir sagen, so nach dem Motto, ich gucke mal auf den Dienst, den X, Y oder Z machen. Und ihm geht es ja viel besser. Oder den möchte ich auch haben. und sehen gar nicht, dass Gott mit jedem Einzelnen eine ganz individuelle Geschichte mit seinem Dienst hat. Dass er sagt, das ist dein Auftrag, das ist das, was du zu tun hast. Das hat er übrigens nicht nur mit jedem einzelnen Christen, das hat er auch mit jeder Gemeinde. Ich bin immer baff entsetzt, wenn mir dann einmal erklärt, so nach dem Motto, hier haben wir wieder irgendwelche Baukastensysteme und so muss eine Gemeinde sein, die und diese Dinge müssen alle Gemeinden alle so gleich haben, so uniform, weil wir das bei uns erkannt haben. Wie eine Gemeinde aufgestellt ist, was der Dienst einer Gemeinde ist, das muss Gott sagen. Jede Gemeinde hat einen ganz, ganz persönlichen Auftrag. Wir haben einen anderen Auftrag als die Abraham-Gemeinde, als die Matthäus-Gemeinde, als meine Gemeinde im Siegerland, als irgendeine Gemeinde in Nigeria, frag mich sonst woher. Und dann müssen wir wieder Gott fragen, was ist denn dein individueller Auftrag für uns? Und so muss auch jeder Christ immer wieder fragen, Herr, was hast du denn mit mir vor? Was ist denn mein Dienst, den ich zu tun habe, der nicht der Dienst eines anderen ist? Der Dienst ist immer individuell. Die Bibel spricht ja davon, dass wir Glieder am Leib Jesu Christi sind und jedes Glied eine eigene Funktion hat, die zum Teil ganz anders ist, die als eines anderen Gliedes halt. So auch für uns im Dienst. Und manche Menschen grämen sich darüber, weil sie vermeintlich so einen schlechten Dienst haben. Dass ich jetzt allen Euphrat gehen muss. Ich hatte doch aber sowas zu tun halt. Ich hatte doch jetzt im nächsten Woche, hätte ich doch diese Party noch gehabt oder sonst was zu machen. Jetzt muss ich an Euphrat, alle anderen können hier bleiben, ich. Ja, wenn es der Herr sagt, so ist das. Individualität des Dienstes. Gott hat einen Weg mit uns. Und seid froh, wenn ihr das erkennt, wenn ihr einen klaren Auftrag habt, auch wenn er hart ist, zu sagen, den aber machen, den er dir gibt. Und wenn du denkst, das ist hart, das ist schwierig, ja, das gehört mit dazu, aber das ist es für andere auch, die neben dir stehen. Nur da sind andere Härten, da sind andere Schwierigkeiten. Und ein letztes über den Dienst, von der Unvereinbarkeit des Dienstes. Das ist das, was Jeremia ja hier deutlich macht, gemacht bekommt, an dieser Zeichenhandlung, was wir verstehen können, an diesem Gürtel. Gott hat den Gürtel quasi als Bild genommen, so wie ein Mann sich gürtet mit einem Gürtel, so wie Jeremia sich gürtet, und die nahen sich ran, das hat er das Volk nahen sich herangelassen. Aber das Volk hat Dinge getan, die nicht im Sinne Gottes gewesen sind. Er sagt das hier im Vers 9 und 10, er sagt, ich will sie verderben, ob ihres großen Hochmutes, weil sie meine Worte nicht gehört haben, weil sie verstockten Herzens sind und anderen Göttern folgen. Und das funktioniert nicht. Wenn du diese drei Dinge tust, anderen Göttern folgst, das Wort Gottes ablehnst und wenn du hochmütig bist, dann legt Gott dich ab. Dann bist du unbrauchbar zum Dienst. Das ist wichtig für uns. In diesem Gottesdienst werdet ihr aufgerufen, Dienst zu tun. Aber das ist auch ganz klar, ihr diskreditiert euch in eurem Dienst, wenn ihr diese drei Dinge tut, wenn ihr anderen Göttern nachfolgt, wenn ihr das erste Gebot missachtet, dann werden wir sagen, ja, wir sind doch nicht den Baalen, den Astarten nachgelaufen, nicht? Also mit Allah oder irgendwelchen Hindu-Gottheiten haben wir nichts zu tun. Aber wir wissen ja, dass es jetzt nicht nur irgendwelche religiösen Götter gibt, es gibt ja noch viel schlimmere Götter. Der Gott des Portemonnaies, der Mammon, Gott des Geldes. Guck mal auf dein Leben, wie stark der Gott des Geldes in deinem Leben ist. Der Ich-Gott. Oh, das ist ein starker Gott. Ich. Mein Leben, meine Familie, mein Haushalt. Nicht der lebendige Gott. Und ich folge mir und meinen Dingen. Ich bin der Herr meines Lebens, nicht der Herr. Wenn du andere Götter hast, die Chef in deinem Leben sind, bist du diskreditiert für den Dienst im Reich Gottes. Wenn du, das ist das Zweite, wenn du das Wort Gottes ablehnst, bist du diskreditiert im Reich Gottes. Dann haut es nicht mehr hin. Es gibt im Alten Testament so eine sehr, sehr lange Geschichte, die relativ unbekannt ist, in 1. Korinther 13. Da geht es darum, dass ein Prophet, dessen Namen wir nicht kennen, hingeschickt wird zu Jerobeam, der da König geworden ist über das Nordreich und der ihn verflucht. Der spricht die Verfluchung aus und dann zerreißt der Altar. Das ist ein unfassbar vollmächtiger Prophet. Aber der kriegt gesagt, dieser Prophet, wenn du das dann gemacht hast mit der Verfluchung über Jerobeam, dann geh einen anderen Weg wieder nach Hause und iss nicht und trink nicht. Das ist mein Befehl an dich. Und dann kommt ein anderer Mann, ein anderer Prophet, der verführt ihn und sagt, hey, komm in mein Haus, iss und trink, der hat davon gehört. Und dann diskutieren die und dann steht er genau zwischen dem, was ihm jemand anders einflüstert mit seiner Theologie gegen das Wort Gottes. Und dann lässt er sich darauf ein und ignoriert das Wort Gottes. Und in dem Moment, als er dann wieder weggeht aus dem Haus, schickt Gott einen Löwen, der diesen frisst. Das ist eine ganz brutale Geschichte. Aber das passiert mit den Propheten, wenn sie das Wort Gottes nicht hundertprozentig gehorsam sind, wenn sie dem nicht dienen. Dann bist du unbrauchbar. Und das andere, das warnt hier eben auch die Geschichte, selbst wenn du halt keine anderen Götter hast, wenn wirklich der Herr dein Gott ist und wenn du wirklich gehorsam dem Wort Gottes gegenüber bist, aber wenn du dann anfängst, dir was einzubilden, ich bin Jerusalem, ich bin Juda, ich bin der Topfromme, ich bin der Superstar als Pastor halt, ne? Zu sagen, ich mache ja alles richtig, nicht? Ich bin ja knallhart im Dienst halt. Ne? Wenn du dann anfängst, hochmütig zu sein, bist du auch diskreditierst und unbrauchbar im Reich Gottes halt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Und da wollen wir in uns schlagen, da wollen wir gucken halt, haben wir vielleicht mit diesen drei Dingen Probleme, mit anderen Göttern, mit unserem Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes und mit unserem Hochmut. Da werden wir feststellen, ja, das haben wir. Ich habe das und ihr habt das auch, die ihr Dienst tut. Und dann wissen wir, wie nötig das ist, dass wir immer wieder für unseren Dienst unter das Kreuz von Golgatha kommen und Jesus um Vergebung bitten. 5 Punkte über den Dienst für den Herrn, den wir lernen an diesem Gürtel Jeremias, an dieser Gleichnishandlung, das Nichtüberblicken des Dienstes, die Härte des Dienstes, die Dauer des Dienstes, die Individualität des Dienstes und die Unvereinbarkeit des Dienstes. Wenn ich jetzt ein Amen sagen würde, dann weiß ich genau, was passiert, was heute an E-Mails kommen würde, wo dann drin steht, ja, Pastor Lotze, war ja eine richtige Predigt, aber die war so hart und die war so negativ halt. Und die hat eher gar nicht Mut gemacht zum Dienst. Und das habe ich auch gemerkt, als ich diese Predigt gelesen habe, so richtig, all das ist, was ich gesagt habe. Aber ich will euch ja jetzt nicht mit gesenkten Häuptern nach Hause gehen lassen. Und ich habe gesagt, was gebe ich euch denn so als Letztes dann mit, nach all diesen Richtigkeiten über den Dienst? Und dann hätte ich mir gedacht, wie schön wäre das, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mit den Fingern zu schnippen und Jeremia käme hier auf die Kanzel. Der hätte das alles mitgemacht, hat die Härte, die Brutalität des Dienstes, die Dinge, was er alles gemerkt hat. Was von ihm. Und ich sage, Jeremia, sag mal was zum Dienst. Die sind jetzt alle so ein bisschen frustriert, weil die gehört haben, wie hart du da gelitten hast. Sag mal was zum Dienst. Lohnt sich das eigentlich für den Herrn Jesus Dienst zu tun, fürs Reich Gottes? Da würde er sagen, hä? Olli, lass dir mal deine Examina, gib die mal zurück in der Theologie, du hast ja nichts begriffen. Ja, alles, was du gesagt hast, ist richtig, aber selbst wenn es hart ist, wenn es lange dauert, wenn es uns so viel abverlangt, guck doch mal auf das, was der Herr für uns getan hat. Welche Härten er am Kreuz von Golgatha getragen hat. Dann würde er als Nächstes vielleicht sagen, und guck mal auf dein Leben. Du hast ja nur dann einen Sinn im Leben, wenn du Jesus dienst. Alles andere ist alles nur Blödsinn, das bleibt nicht. Sinn im Leben ist doch nur das, was Jesus dient. Dann wird er sagen, wie dankbar bin ich jetzt, dass ich dieses sinnvolle Leben führen durfte vor 2.500 Jahren. Da musste ich ein bisschen was investieren halt. Und heute in Bremen sitzen Leute und denken über mein Leben nach. Was für ein Sinn in meinem Leben. Und dann wird er vielleicht anfangen so zu sagen, wow, weißt du, was am Ende des Dienstes steht? Die Herrlichkeit. Und er würde uns ein bisschen was erzählen von dem, was auf die wartet, die Jesus Christus dienen. Wie es dann ist, im himmlischen Jerusalem, wo er für diejenigen, die ihm nachfolgen und ihm dienen, Wohnstätte bereithält. Er würde sagen, wie wunderbar das ist und dass sich das alles lohnt, dass das so gigantisch ist. Und er würde uns ermutigen, weiterhin Dienst zu tun. Auch wenn es hart ist, auch wenn es lange dauert, auch wenn wir Dinge nicht begreifen. Da würde er uns zurufen, dieses Wort, mit dem ich diesen Gottesdienst begonnen habe, dient dem Herrn mit Freuden. Ja, es ist manchmal nicht einfach. Ja, manches verstehen wir auch nicht. Und vieles verlangt uns einiges ab in dieser Welt. Aber es lohnt sich in jedem Fall. Und deshalb, bei allen Unbillen, dient dem Herrn mit Freuden. Amen. Und der Frieden unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.